willkommen zur zweiten Folge des RekaCasts, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege. Wir befinden uns heute in Hannover beim Pflegedienst Kaspar und Dase. Kai Dase wird uns heute begleiten zu dem Thema ambulante psychiatrische Pflege. Kai, ich möchte dich kurz vorstellen. Du bist ja nicht nur Kampfkunstlehrer, sondern auch noch Manager des Monats und natürlich geschäftsführender Gesellschafter vom Pflegedienst Kaspar und Dase und dazu noch Speaker. Speaker zum Thema Meinungsklarheit. Man beschreibt dich als eloquent, schlagfertig und präzise und du weißt, wie man die Zuhörer fesselt. Und das freut mich heute sehr, dass du unsere Hörer begleitest zu diesem Thema. Wenn du magst, vielleicht dich kurz vorzustellen.
Ja, Diana, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Und also du treibst das Schamviolette in mein Gesicht, wenn du das so vorliest. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin, wie gesagt, vor allen Dingen auch Geschäftsführer und Unternehmer in einem Pflegedienst. Und da schlägt auch mein Herz hin. Absolut, vielen Dank.
Also mit ganz viel Liebe dabei. Ja, das freut mich. In der heutigen Zeit ist es ja nicht so einfach, Pflege zu kommunizieren, Pflege wieder attraktiv zu gestalten. Mhm. Vor allem ambulante psychiatrische Pflege ist ein komplett neues Spektrum für viele. Mhm. Die häusliche Pflege ist sehr bekannt. Vielleicht magst du kurz ein paar Worte dazu sagen, was ist eigentlich ambulante psychiatrische Pflege? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Mhm. In der ambulanten psychiatrischen Pflege oder psychiatrische häusliche Krankenpflege ist eine spezielle Form der häuslichen Versorgung. Während der normale Pflegedienst in Anführungsstrichen nach Hause kommt, um grundpflegerische Leistungen zu erbringen, um Medikamentengabe, Verbände und solcher Sachen, also eher das Körperliche im Vordergrund steht, ist die psychiatrische Pflege dazu da, um jemanden bei Krisensituationen zu unterstützen und ihn aus dieser Krise heraus zu begleiten. Das heißt, die Voraussetzung ist immer irgendeine Art von psychiatrischer Diagnostik oder psychiatrischer Einschränkung.
Und von welchen Diagnosen sprechen wir da, wenn du das
sagst? Die psychiatrische Pflege umfasst das gesamte Diagnosespektrum ICD. Also es gibt faktisch keine Ausschlusskriterien. Das, was ein bisschen schwierig ist, wo wir dann nicht in die Versorgung einsteigen, ist, wenn wir über Alkoholismus und solcher Sachen sprechen. Mhm. Das schließt die psychiatrische Pflege aus. Aber für gewöhnlich sind das Menschen, und ich sage es mal einfach, wie du und ich, die an einem Punkt im Leben stehen und dort, ja, wie soll man sagen, in einer Krise sind und nicht selber wieder aus dieser Krise herausfinden. Da haben wir Burnout-Thematiken, da haben wir Depressionen, ist ein großes Thema, ja, aber auch natürlich alle anderen Erkrankungen, die es da gibt, wie Zwänge, wie Wahnvorstellungen und all solche Sachen.
Spielt da Demenz auch eine Rolle?
Demenz spielt eine Rolle, unbedingt, aber sie ist in der klassischen häuslichen psychiatrischen Pflege eher ein kleiner Randbereich. Für uns sind es unter 5% der Menschen, die gerontopsychiatrisch erkrankt werden. Es gibt einen großen Teil, der auch arbeitsfähig ist und psychiatrische Versorgung erhält, um wieder am Arbeitsleben teilzunehmen.
Mhm. Mhm. In welchen Altersklassen bewegen wir uns da, wenn wir vielleicht prozentual mal gucken?
Also wir haben das gesamte Spektrum. Wir starten in der Regel ab 18 Jahre und das geht bis zum Lebensende in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, der größte Teil der psychiatrischen Versorgung findet im Alter zwischen 20 und 50 ungefähr statt.
Wer entscheidet das denn, dass ich so eine Verordnung bekomme und dass ich darauf Anspruch habe?
Mhm. Es gibt und der gemeinsame Bundesausschuss, das ist derjenige, der deutschlandweit festlegt, welche Leistungen durch eine Krankenkasse finanziert werden dürfen und was Ärzte verordnen dürfen, der bestimmt in Deutschland, welche Leistungen ein Patient in der ambulanten Pflege erhält. Und die ambulante psychiatrische Pflege ist auch Teil dieser Richtlinie und somit entscheidet der Arzt darüber, ob jemand eine Verordnung über häusliche psychiatrische Pflege bekommt.
Das heißt, ich könnte mit meinen Wünschen dort selber hingehen und ich habe zum Beispiel ein Burnout und würde dann zum Arzt gehen und sagen, ich benötige dort Unterstützung. Ja. Dann würde er dann machen? Mir ein Rezept ausstellen, eine Verordnung?
Das ist der eine Weg. Das heißt, jemand geht sehr konkret und sagt, ich bin in einer schwierigen Situation, bitte Arzt, hilf mir. Mhm. Und dann kann ein Instrument sein, neben natürlich der ärztlichen Behandlung, die häusliche psychiatrische Versorgung. In der Regel stellt der Arzt dann eine Verordnung aus für, ich sag mal, 2 Wochen, um erstmal zu schauen, ob die psychiatrische Versorgung das richtige Instrument ist.
Und dann kann ich das ausprobieren?
Richtig.
Und testen, ob das für mich der richtige Weg ist.
Richtig, das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Oder die andere Möglichkeit, das ist die vielleicht auch noch weit häufigere Möglichkeit, dass der Arzt selber erkennt, da braucht es Unterstützung. Der Arzt ist natürlich in der Situation, dass er in der Praxis behandeln kann. Aber, und wenn wir ehrlich sind, findet die Erkrankung in fast 100% der Fällen zu Hause statt. Und da setzen wir an. Das heißt, in der Versorgung, in der Häuslichkeit, wo das ganze soziale System aufeinander kommt, wo ich Triggerpunkte habe, ja, wo ich Schwierigkeiten habe. Und da setzt unsere Leistung an und da arbeiten unsere psychiatrischen Kräfte auf Anordnung des Arztes.
Gibt es dann sowas wie einen Behandlungsplan vom Arzt, der vorgeschrieben ist?
Ja.
Oder macht ihr das?
Also neben der Diagnosestellung, die Grundvoraussetzung ist der sogenannte GAF-Wert. Der GAF-Wert ist eine Bezeichnung für die Höhe einer Einschränkung. Ganz allgemein, das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Dazu gibt der Arzt ein Behandlungsplan raus, in dem steht, in welchem Bereich die psychiatrische Pflege tätig sein soll. Zum Beispiel im Bereich der Psychoedukation, im Bereich der sozialen Indikation. Das heißt, dass jemand wieder zu anderen Hilfesystemen übergeleitet werden soll. Das heißt, Case Management ist auch Anteil. Mhm. Oder einfach, dass jemand Strategien entwickelt, um mit seiner Krankheit zurechtzufinden, zum einen, also edukative Anteile, aber auch wieder aus der Krankheit hinauszufinden. Wir haben da
unterstützend bist du da tätig,
ja, also
oder deine Mitarbeiter.
Wir haben dort eine sogenannte Recovery-orientierte Haltung. Was heißt das? Recovery heißt nicht mehr oder weniger als, dass der Betroffene, der Patient, selber alle Ressourcen hat, um aus der Krankheit wieder rauszukommen und wir ihn einfach dabei unterstützen. Das heißt, wir sind dann faktisch der Coach für das Rausfinden aus dieser Situation. Das heißt, wir steigen in Krisensituationen mit einer hohen Frequenz von Versorgung ein. Hohe Frequenz kann bis zu 10 Stunden pro Woche sein als Beispiel. Und gehen im Laufe der Behandlung, die in der Regel in etwa über 4 Monate geht, Stück für Stück aus der Versorgung wieder raus. Das Grundprinzip ist, dass der Patient ohne uns zurechtkommen muss und das idealerweise am Ende der Versorgung.
Das ist ja nicht so ganz einfach, ne? Wenn man das jetzt so hört, hört sich das so leicht an. Mhm. Ich stelle mir das jetzt aber ein bisschen schwieriger vor, wenn ich in so einer schlechten Phase, so will ich es mal betiteln,
ja,
stecke, da wieder rauszukommen.
Ja. Ja.
Und da jemand kommt, der mir helfen soll, dann auch noch zu Hause. Viele Kinder ist ja eher so, dass sie dann zur Reha gehen oder sich irgendwie psychiatrische Hilfe holen, direkt in der Praxis. Mhm. Was ist da der Unterschied? Kannst du das nochmal erklären? Was heißt das, in der Häuslichkeit wirklich psychiatrisch zu unterstützen?
Mhm.
Und wie ist das, wenn ich zum Beispiel zu Reha gehe, dass man da nochmal einen Unterschied einfach hat?
Also die Reha ist ja grundsätzlich für eine Rehabilitation. Das ist das eine. Die psychiatrische Pflege, das klingt erstmal, so wie ich das skizziert habe, relativ einfach. Aber du hast völlig recht, das ist relativ einfach und ist sehr schwer.
Ja.
Das ist einfach so, der Geist ist unerschöpflich. Und was machen unsere psychiatrischen Kräfte? Einmal, sie müssen sehr gut ausgebildet sein. Ja, die Qualifikation für die psychiatrische Pflege ist eine relativ hohe und wahrscheinlich eines der höchsten Qualifikationsgrade, die es in der ambulanten Versorgung gibt.
Also ich kann da nicht einfach als Unterstützung, als Helferin tätig sein oder als examinierte Pflegefachkraft. Ich brauche da wahrscheinlich eine Zusatzausbildung, richtig?
Genau. Der GBA und der gemeinsame Bundesausschuss und der GKV-Spitzenverband hat mit allen Leistungserbringern verabredet, was die Voraussetzungen sind, überhaupt damit man psychiatrische Pflege erbringen darf.
Mhm.
Und da gibt es eine klare Richtlinie für. Und diese Richtlinie sieht vor, dass ein Pflegefachexamen Grundvoraussetzung ist, um überhaupt tätig zu sein. Zusätzlich zu diesem Fachexamen braucht es Berufserfahrung und braucht es auch noch eine umfangreiche Zusatzausbildung. Das heißt, jemand, der in der psychiatrischen Pflege tätig ist, braucht umfangreiche Kenntnisse, nicht nur in den normalen Krankenpflegetätigkeiten, sondern vor allen Dingen auch in der psychiatrischen Diagnostik und deren Behandlung.
Da geht es dann wahrscheinlich auch viel um Erfahrung, ne? Also
das ist,
ich glaube, es ist nicht nur damit getan, dass ich diese Ausbildung habe, sondern auch um Erfahrungswerte zu sammeln. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein längerer Gang sein.
Das ist das eine. Das heißt, wenn jemand Berufserfahrung mitbringt, aber auch vor allen Dingen auch Lebenserfahrung, ist das unheimlich wertvoll. Ja, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite werden, und bei uns durchlaufen neue Mitarbeiter ein sogenanntes Trainee-Programm, da werden ihnen Fähigkeiten in der Gesprächsführung, verschiedene Skills und Tools beigebracht, damit sie am Ende des Trainee-Programms, was über ein halbes Jahr läuft, einen bunten Kasten an Werkzeugen hat.
Das bietest du direkt an für deinen Pflegedienst oder ist das in der Ausbildung enthalten?
Ja, es gibt zweigleisig. Es gibt eine theoretische Ausbildung, die wir bei einem Kooperationspartner einkaufen. Aber einen Großteil bieten wir auch selber an, weil es so speziell ist. Das heißt, wir haben eigene Psychologen, eigene Master of Science, die eine Ausbildung konzipiert haben, die zugeschnitten ist auf die ambulante psychiatrische Pflege.
Das ist ja toll. Also muss ich wirklich sagen, also gerade wenn man in der Pflege arbeitet, ist es ja wichtig, auch als Arbeitgeber einen Mehrwert zu bieten. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mal ein Thema, ein ganz großes Thema, dass sowas getan wird dafür. Also ich glaube, es machen nicht viele und an der Stelle schon mal echt danke. Mhm. Ich glaube, das muss ja auch einfach mal gesagt werden, dass du für die Mitarbeiter auch lebst, ne, und denen auch was anbietest.
Ja. Wer in der heutigen Zeit nicht erkannt hat, dass der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens 1:1 abhängig ist von zufriedenen Mitarbeitern, naja, dem ist für die Zukunft, glaube ich, auch nicht geholfen.
Ja.
Und ich glaube, dass wenn am Ende dieser Trainee-Ausbildung jeder einen vernünftigen Werkzeugkasten hat und vernünftige Skills, dann kann man auch gut damit zurechtkommen und psychiatrisch tätig werden. Ich habe neulich eine schöne Metapher gehört, die heißt, wenn du in deinem Werkzeugkasten nur einen Hammer hast, wirst du überall nur Nägel sehen. Und das ist, glaube ich, das ist einfach wie klar. Ne?
Ja. Da hast du vollkommen recht.
Und deswegen ist die Mitarbeiterzufriedenheit kombiniert natürlich mit der Ausbildung der Mitarbeiter das wichtigste Thema.
Ja,
ich glaube nicht nur für die psychiatrische Pflege, sondern generell, glaube ich.
Sache macht das höchste Gut, ne? Ja. Zufriedene Mitarbeiter, ja. Wertschätzung.
Ja.
Das ist das, woran wir arbeiten müssen, um wieder Pflege ein Stück attraktiver zu gestalten.
Ja.
Und dafür sind wir auch heute da, um da verschiedene Einblicke auch einfach zu gewähren.
Mhm.
Könntest du vielleicht mal sagen, wie ist das eigentlich, wir machen mal ein Beispiel. Ich bin Burnout erkrankt. Zu mir kommt jetzt ein Mitarbeiter von dir und versorgt mich. Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du mal so einen Ablauf vielleicht?
Ja, natürlich gerne. Also zum einen ist es so, dass wir neben der Verordnung und dem Behandlungsplan bekommen wir auch Informationen vom Arzt. So, und dann wird der Patient aufgenommen. Da wird erstmal eine Erstanamnese gemacht. Das klingt ja, ne, die aus der Pflege kommen, wissen, was eine Anamnese ist. Es wird eine Einschätzung der Ressourcen vorgenommen. Ja, das heißt, wo befindet sich der Patient? Und wir haben da schon einen Ansatz, das nennt sich, und viele kennen das vielleicht auch, das sogenannte GROW-Modell. Ja, das GROW-Modell sagt aus, wo befinde ich mich aktuell, was sind meine Ziele, die ich erreichen will und welche Wege kann ich dort einschlagen.
Das heißt,
ist ein Denkmodell.
Das heißt, ich vereinbare Ziele mit mir dann, als im Beispiel jetzt mal genannt, du vereinbarst also ein Ziel mit mir, was ich erreichen soll.
Mhm. Wir gehen im ersten Schritt, gehen wir daher und sagen, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, in welcher Situation befindest du dich und so weiter und so weiter. Im zweiten Schritt machen wir ganz konkret eine Zielplanung, ja, und sagen, was möchtest du eigentlich erreichen? Was sind deine individuellen Ziele, um aus dieser Situation wieder rauszukommen?
Wie hoch stecke ich mir denn dann die Ziele? Also ich kann natürlich sagen, morgen möchte ich bitte 1 Million auf meinem Konto haben.
Ein schönes Ziel, ja.
Ja, ist ein schönes Ziel, ne? Aber ist vielleicht erstmal nicht so schnell erreichbar.
Ja, ja.
Wahrscheinlich sprechen wir da von kleineren Zielen, ne, die erstmal erreichbarer sind.
Ja, also wenn du Warren Buffett fragst und er sagt, ich möchte morgen 1 Million auf meinem Konto haben, dann wird er sagen, das ist mir zu wenig. Ne? Wenn du mich fragst, dann sage ich, das ist sehr sportlich.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das zeigt auch einmal mehr, dass die Ziele sehr individuell sind. Sie muss individuell erreichbar sein. Und das ist die Kunst, und deswegen braucht es auch eine vernünftige Ausbildung der psychiatrischen Fachkraft, um mit dem Betroffenen zusammen herauszufinden, was sind realistische Ziele.
Mhm.
Und dann geht man daher und sagt, ich habe ein realistisches Ziel, und das wird auch schriftlich fixiert.
Ja, super.
Niedergeschriebene Dinge haben eine ganz viel höhere Verbindlichkeit, als wenn wir nur so locker sagen, wir treffen uns nächste Woche.
Das ist eine Vereinbarung.
Ja, und wenn wir einen Termin haben, dann wissen wir, da treffen wir uns.
Genau.
Und dann schaut man, ob man dieses große Ziel, was man hat, dieses vielleicht herausfordernde Ziel, in kleine Teilziele untergliedert und arbeitet dann gemeinsam auf die Zielerreichung hin. Und es kann durchaus sein, dass das erste Ziel vielleicht gar nicht so das Richtige ist, ne? Und wir kennen das, ne? Ich ärgere mich über irgendeine Sache und merke dann aber, vielleicht bin ich an dem Tag schlecht drauf. Dann ärgert mich eigentlich nicht die Sache, sondern dass ich schlecht drauf bin, ne? Da geht's.
Das ist ein Rückschritt, ne?
Das ist dann, wo ich dann erst erkenne, okay, eigentlich habe ich ein Thema woanders mit, ne? Das ist häufig so.
Dann verändert man das
nochmal. Vielleicht muss ich einfach meinen Resonanzboden ändern, ne? Mhm. Das ist ein großes Thema. Und wir haben auch Situationen. Und wenn du jetzt eben sagst, was macht das mit mir? Also ich weiß ja auch, du hast auch Kinder, bei dir ist alles super. Ja, ne? Also wir kennen uns ja schon ein bisschen. Aber es gibt halt Personen, da ist das nicht so super. Und dann kann es ja auch sein, dass das familiäre Umfeld mit mir etwas macht. Ja, das heißt, wenn ich in einer Depression stecke und habe vielleicht, bin alleinerziehend und habe zwei Kinder zu Hause, ja, dann ist die Ursache ja vielleicht der Stress und nicht die Kinder oder irgendwie meine persönliche Situation. Da muss man halt an anderen Dingen arbeiten. Und da ist es übrigens auch wichtig, dass, und ich habe es vorhin gesagt, wo findet die Krankheit statt, dass man jemanden mal aus der Situation rausnimmt. Ja, man kann eine Depression nur schwer zu Hause behandeln, wenn dort zwei Kinder rumspringen. Das geht nicht. Ja,
ist schwierig.
Und da muss man Kontextänderungen durchführen. Und ne?
Was würde man in so einem Fall machen?
Ja.
Also ich habe ja nun zwei Kinder zu Hause.
Ja.
Das stresst manchmal. Mhm. Du weißt das selber, wie das ist mit Kindern. Es ist nicht immer leicht.
Ja.
Man hat da große Belastung natürlich, auch im täglichen Ablauf. Ja, auch als wenn man Haushalt macht und Mutter ist das eine Aufgabe und ein Beruf, den man da täglich ausübt. Von daher mal die Frage, was würdet ihr dann tun, wenn das so ein Stressfaktor darstellen würde?
Also letztendlich braucht es dann, das ist natürlich hypothetisch, ne? Wir denken uns ja jemanden aus.
Ja, natürlich.
Letztendlich braucht es da vielleicht auch Inseln der Ruhe, ne? Dass man auch mal sagt, auch eine Mama, so sehr sie ihre Kinder liebt, braucht auch mal Pause.
Also eine Mamazeit.
Ja, eine Mamazeit als Beispiel. Das kann ein Thema sein.
Mhm.
Um zu sagen, ich brauche einfach eine Insel, wo ich Kraft tanke, um mich der Situation wieder zu stellen und auch wieder damit zurechtzukommen.
Und ne, sowas plant ihr dann auch mit, dass ihr dann, wie kann ich mir eine Mamazeit vorstellen?
Ja, als Beispiel, wir gehen einfach in den ersten Schritt, wir schauen, dass wir einfach mal rausgehen. Dass man Kontext ändert. So, wir gehen einfach mal nach draußen. Und sei es sehr kleinteilig, man geht einfach mal spazieren und schaut, was kann man mit den Kindern in der Zeit machen.
Mhm.
Oder wenn die Kinder im Kindergarten sind, in der Schule oder wie auch immer, dass man in der Zeit vielleicht mal die Wäsche stehen lässt und auch mal nach draußen geht. Das sind jetzt sehr, sehr seichte Fälle, aber das zeigt einmal mehr, wie häufig diese Themen dann auch zur Eskalation führen. Und vielleicht nochmal der Unterschied ist, zwischen einem guten Freund und einer psychiatrischen Fachkraft, ne? Das ist ja auch das Thema. Viel könnte man auch sagen, okay, und man kennt das ja selber, dass man, wenn man mit einem Freund sich gut ausgetauscht hat, dass man sich hinterher besser fühlt.
Mhm.
Ne? Das kennen wir alle. Der Unterschied zwischen der psychiatrischen Pflege, einem Gespräch mit einer psychiatrischen Fachkraft und einem Freund ist, dass die psychiatrische Fachkraft weiß, in welcher Situation befinden wir uns jetzt hier im Gespräch. Sind wir in der Situation, dass wir schauen, welche Ressourcen hast du? Gibt es jemanden, der die Kinder versorgen kann? Sind wir in der Situation, dass wir eine Zieldefinition haben und sagen, ich möchte gerne auch Freiraum für mich haben? Oder bin ich vielleicht schon auf dem Weg, lass uns mal planen, wie du dein Ziel erreichst?
Mhm.
Und das ist der Unterschied. Und das kann eine psychiatrische Fachkraft. Die kann dich aus der Situation auf Augenhöhe als Coach herausbegleiten. Das ist die Idee.
Und ein Stück weit mitnehmen, ne?
Unbedingt.
Auf meinem Weg und um halt auch mein Ziel zu erreichen.
Ja,
ne? Ich glaube, das steht ja immer so im Vordergrund bei dem Ganzen. Mit welchen Maßnahmen mache ich das? Also wie muss ich mir das vorstellen? Es ist natürlich eine Gesprächsführung, so stelle ich mir das vor. Aber was wird konkret gemacht, außer dass ich mir Ziele setze und mich jemand im Gespräch begleitet oder mich vielleicht aus meinem Alltag hinausführt?
Also unser Ansatz ist systemisch. Ja, wo ist der Unterschied? Also wir sprechen jetzt nicht davon, ich wurde als Kind mal zu heiß gebadet, deswegen geht es mir heute schlecht.
Mhm.
Ne? Also ich sage das mal so ein bisschen karikiert, das ist nicht unser Ansatz. Ja, sondern unser Ansatz ist eher systemisch. Wir gehen daher und sagen, was funktioniert heute schon ganz gut und lässt mich gesunden, tut mir gut und davon machen wir mehr.
Mhm.
Das ist so die grundsätzliche Haltung zu dem Thema. Immer recovery-orientiert. Und wir gehen daher mit verschiedensten Gesprächstechniken. Es gibt zirkuläre Fragen, es gibt Wunderfragen, es gibt Tresortechniken, es gibt Visualisierungstools, es gibt Soziogramme, es gibt Psychodrama. Das ist fast unerschöpflich. Es gibt extrem viele Dinge, Skalierungsfragen. Ja, und das sind halt Tools, das würde vielleicht an dieser Stelle ein bisschen weit führen.
Ja,
aber
vielleicht kannst du ein Beispiel einfach mal setzen. Das sind ja jetzt viele Fachbegriffe, viele können vielleicht jetzt gar nichts damit anfangen. Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen.
Skalierungsfragen ist ein sehr wirkungsvolles und einfaches Instrument. Skalierungsfragen setzen dich immer in eine Position. Ne? Wenn wir eine Skalierung haben von 0 bis 10.
Ich erkläre mal gerade Kai Malt hier so eine schöne Liste gerade auf. 0
bis 10, wie fühlst du dich heute? So, ne? Und dann kommt die Antwort, ich fühle mich heute nicht gut und so weiter. Ja, ich fühle mich vielleicht bei der 3. Mhm. Ja, und jetzt ist die Frage, hast du dich denn schon mal besser gefühlt? Ja.
Mit Sicherheit, wir waren ja alle mal glücklich, oder?
Ja, super. Wie hast du dich denn schon mal gefühlt?
Ich war schon mal eine 10.
Warst schon mal eine 10, ist doch super. Ja, prima. Und jetzt geht man daher, geht einen Schritt zurück und sagt, okay, in letzter Zeit, in den letzten Wochen, gab es da mal Situationen, wo du dich gut gefühlt hast? So. Und dann gibt es halt Antworten. Als Beispiel, ich war schon mal auf einer 7. Ja? Und so geht man daher und sagt, du bist heute auf einer 3 und früher auf einer 7. Lass uns mal gucken, man beschreibt mal die 3, man beschreibt mal die 7 und schaut mal, was es braucht, um vielleicht auf eine 5 zu kommen. Gar nicht die 7.
Nee.
Sondern lass uns erst mal gucken, wie fühlt sich das an?
Ein Zwischenziel.
Wie ist die 5? Wie definierst du diese 5? Ja, und wir haben eine Grundhaltung und das nennt sich Konstruktivismus. Ne? Also letztendlich, wie ich mich fühle und wie ich denke, ist ja eine Art, wie ich selber das mental konstruiere. Konstruktivismus, die Welt ist so, wie ich sie sehe. Mhm. Ja, und deswegen ist es übrigens auch völlig unerheblich, wie ich das finde. Jeder ist in seinem Angst- und Wirkschema richtig. Und das ist völlig individuell. Das heißt, eine weitere Eigenschaft einer psychiatrischen Fachkraft ist, dass sie sich losmachen kann von eigenen Wertvorstellungen. Was für dich richtig ist und was du gerne tust.
Also ein Hineinfinden.
Muss nicht, ja, genau. Also hineinfinden, aber auch vor allen Dingen nicht bewerten. Ich muss deine 7 gar nicht gut finden. Vielleicht ist deine 7 bei mir schon eine 10.
Ja.
Oder nur eine 2. Aber das ist völlig unerheblich, sondern jeder macht diese Dinge für sich selber aus. Und da sind dann solche Tools nur Visualisierungstechniken. Ja, um so zu zeigen, okay, lass uns mal bitte nicht über dich sprechen, sondern wir sprechen jetzt mal über diesen Zettel, der hier vor uns liegt. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben auch ein anderes Abstraktionsniveau. Und das ist die Idee, die bei vielen Techniken dahinter stecken, Soziogramme und so weiter.
Also ein bisschen bildlich zu machen, das Ganze.
Genau. Mhm. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und mal das Thema von außen betrachten. Mhm. Ne? Aufstellungsarbeit ist ein Klassiker dafür.
Ja, ist super.
Ja, mhm. Das sind so die Dinge, die dann durchgeführt werden.
Ja, manchmal muss man sich aus dem Geschehenes einfach mal rausnehmen. Ja, ne? Also wirklich das Ganze von oben betrachten. Man sagt das ja immer so. Mhm. Ja, manchmal muss man auch eine Nacht drüber schlafen. Das sind ja so Redewendungen. Ja. Aber da ist ja was Wahres dran. Denn dann oft findet man sich ja nochmal wieder und lässt Sachen Revue passieren und sagt dann, ach ja, es war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Vielleicht war ich innerlich einfach ein bisschen aufgebracht. Ja. Das kann man ja so, glaube ich, ganz gut vergleichen an der Stelle.
Klar. Ich bin verheiratet, ich weiß, wovon du sprichst. Und dein Mann auch.
Oh ja, das sage ich dir. Okay. Aber die Mitarbeiter, die da kommen, ich muss ja auch meine Basis aufbauen. Mhm. Ne? Ich muss ein Vertrauen haben, das ist ja ein großes Thema. Mhm. Habt ihr da eine Bezugspflege, das heißt, dass immer die gleiche Kraft kommt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben in der psychiatrischen Pflege das, was die gesamte andere Pflege eigentlich nicht hat, wir haben Zeit. So, wir haben wirklich Zeit und wir können mehrere Stunden pro Woche bei dem Patienten versorgen. Die Herausforderung ist, wir müssen unterscheiden zwischen Bedarf und Bedürfnis. Ja, der Bedarf ist unerschöpflich, die Bedürfnisse sind unerschöpflich, aber der Bedarf ist ein anderer. Und wir haben die Möglichkeit, durch diese viele Zeit, die wir überhaupt nicht erbringen können, ne? Wir haben in den meisten Fällen haben wir mehr Zeit zur Verfügung, als wir an Leistungen erbringen und auch als der Patient sogar braucht. Ne? Das kann man vorher nicht so genau sagen, weil man nicht weiß, in welcher Situation der Patient ist. Aber wir bauen dort eine Vertrauensbasis auf. Und diese Vertrauensbasis wird bis zum Ende der Versorgung durchgezogen. Also im positiven Sinne. Das heißt, es gibt keine Mitarbeiterwechsel. Wenn jetzt ein Mitarbeiter krank sein sollte, das passiert ja nun leider gerade auch jetzt in der Erkältungszeit und so weiter, gar nicht Corona, aber dann bieten wir dem Patienten eine Alternative an. Oder wenn Urlaub ansteht, dann bietet die Bezugspflegekraft dem Patienten eine Alternative an. Und gesagt, braucht es jemand anders. Der muss natürlich wieder eingearbeitet werden. In manchen Fällen ist das sicherlich sinnvoll und notwendig und wird genutzt. Aber es gibt auch nicht unerheblich viele Fälle, wo dann einfach kurz pausiert wird, weil genau diese Vertrauensbasis, von der gerade du sprichst, quasi der Boden ist, auf dem ich aufbauen kann gemeinsam.
Ist schon sehr umfangreich, wenn man das so betrachtet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei mir kommt jemand und auf einmal ist da ein Wechsel, dann habe ich ja auch erstmal wieder eine Hemmschwelle.
Ja, du hast hier einen neuen Freund. Das ist jetzt
genau.
Dein Freund, ne?
Ja, genau. Das ist
überzogen, ne? Aber,
ja genau. Und da erstmal wieder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, bedarf ja auch der Zeit. Und dann ist meistens ja womöglich schon wieder die andere Kraft da.
Ja.
Aber ich kann mir das auch als positiv vorstellen. Wenn mal jemand anders kommt, dann kommt ja mal ein frischer Wind rein,
absolut,
ne?
Absolut, absolut.
Also, ich glaube, das muss man von zwei Seiten so ein bisschen mal sehen. Habt ihr da auch schon mal so Erfolgserlebnisse gehabt, wo ihr sagt, da war es genau vielleicht das Richtige, dass ein Wechsel da war?
Also, in der Konstellation, hin und wieder, aber das, was häufiger auftaucht, und das meine ich halt auch mit Konstruktivismus, ist, dass wenn etwas nicht zusammen funktioniert, dann muss man es ändern. So, das ist das Gegenteil, tue mehr von dem, was gut ist, tue weniger von dem, was nicht gut ist. Und wenn, und das gibt es doch, ich meine, ich habe das neulich gelesen, irgendwie jede zweite Ehe wird geschieden oder so, ne?
Furchtbar. Aber,
ja,
warum hat man denn geheiratet?
Das ist ganz gruselig. Aber unterm Strich zeigt das, dass wenn etwas nicht miteinander funktioniert, dann muss man es ändern. Das ist einfach. Und wenn, und wir kennen das, ne? Manchmal passt das nicht, ne? Da denke ich auch, der Gegenüber irgendwie so.
Chemie stimmt nicht, sage ich immer.
Ja,
ne?
Genau. Es ist ein Menschelt so. Ja. Da muss man sehr frühzeitig, und das tun wir auch regelhaft, wenn das nicht passt, die Situation ändern. Und da muss eine andere Kollegin einfach dann in die Versorgung eintreten. Das gilt für beide Seiten, das wird im Aufnahmegespräch auch besprochen, ganz klar, dass man das auch gewollt offen anspricht und sagt, auch irgendwie funktioniert das nicht so gut.
Mhm. Ne? Von wie viel Zeit sprechen wir denn? Du hast ja vorhin gesagt, man kann das so ein bisschen anpassen. Was sagst du, ist das eine Stunde pro Woche oder was heißt das?
Also in der Regel, die Einsätze sind in der Regel 1,5 Stunden lang. Ne, das heißt, 1,5 Stunden sind Versorgungszeit pro Termin. Es werden realisiert zwischen 2 und 3 Terminen pro Woche.
Oh, das ist ja schon eine Menge.
Das ist viel,
Aber ich glaube, auch nur so kann man dann sein Ziel auch erreichen. Ne? Also ich denke, mit einmal die Woche ist es lange nicht getan. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Reha, wo ich ja rund um die Uhr quasi dann meine Anwendungen habe und Gespräche um mich dort rauszubuxieren, um mein Ziel zu erreichen, ist ja nochmal anders.
Ja.
Also von daher ist das ja wirklich enorm. Wie sind so die Erlebnisse damit, wenn wir das jetzt mal so vielleicht ein bisschen festhalten? Wie viele schaffe ich da wirklich rauszuholen?
Das, wovon die Pflege, glaube ich, generell lebt und auch was sie so motivierend macht, ist die Dankbarkeit derjenigen, die einem das dann zurückspiegeln, dass es ein Erfolg war. Und das ist in der häuslichen, somatischen Pflege so und das ist in der psychiatrischen Pflege auch so. Die Menschen merken, dass das gut funktioniert und dass jemand einen unterstützen möchte und sind darüber euphorisiert. Ja, da kommt jemand und hilft mir dabei. Und in den meisten Fällen, und darüber sind wir sehr, sehr glücklich, funktioniert es, dass wir die Krise gut versorgen können, jemanden aus der Krise heraus begleiten können, dass wir Krankenhausaufenthalte vermeiden können und das wünsche ich übrigens jedem auf dieser Welt, dass er niemals einen Pflegedienst braucht. Aber wenn, dann
seid ihr da.
Dann sind wir da.
Schön.
Ja, natürlich. Ja.
Das heißt also, ich habe dann kein, ihr kommt ja nicht dauerhaft. Oder gibt es auch Fälle, wo ihr dauerhaft im Einsatz seid?
Nein. Also es gibt Fälle von sehr starker psychiatrischer Beeinträchtigung. Ja, also der Geist ist unerschöpflich. Und es gibt einfach auch, und das wird ziemlich ernst, es gibt Menschen, die haben Leid erfahren, was wir uns nicht vorstellen wollen und auch wahrscheinlich nicht können. Also wirklich
einschneidende Erlebnisse.
Ganz schlimm. Also wirklich so. Und die sind stark traumatisiert. Ja, und auch da unterstützen wir, aber da kann es halt auch vorkommen, dass ein Patient auch mal wiederkommt. Das heißt, er hat eine Versorgung bekommen über 4 Monate, vielleicht 5 Monate noch eine Verlängerung. Der kommt ein Jahr gut zurecht damit und dann kommt das wieder hoch oder sowas. Also das passiert, ist nicht die Regel zum Glück. Ist ein relativ geringer Prozentsatz, aber das gibt es halt auch. Es gibt einfach so stark traumatisierte Menschen, die so viel Leid erfahren haben, dass
also wenn wir von, ich sag mal, den normalen Fällen sprechen, hast du eben gesagt, so circa 4 bis 5 Monate würde eine Behandlung dauern. So kann ich das so ungefähr mal in einen Zeitraffer vielleicht packen.
Ja, ja.
Okay, wenn ich so eine psychiatrische Pflege in Anspruch nehme zu Hause, entstehen mir da Kosten? Muss ich irgendwas zahlen?
Es gibt eine gesetzliche Zuzahlungspflicht, ne? Und das sind 10% in den ersten 28 Tagen. Das kommt ganz drauf an, wie intensiv gerade die Versorgung am Anfang ist. Ne? Das sind ein paar Euro, ja. Das 100, 200 Euro können das durchaus sein. Mhm. Aber das ist eigentlich nie ein Thema. Weil wenn man in einer Situation ist, wo man diese Leistung in Anspruch nehmen muss, dann sehnt man sich nach Hilfe. Ne? Das heißt, wir sprechen nicht von Menschen, die irgendwie mal schlecht drauf sind, sondern die haben wirklich ein Thema.
Die haben richtigen, ne? Hilfebedarf. Ja, ne? Also es ist schon fortgeschritten.
Die kommen nicht mehr aus dem Bett, die haben gruselige Gedanken und die brauchen wirklich Unterstützung und Hilfe.
Ja, schön, dass es euch da gibt an der Stelle. Ich glaube, viele unserer Hörer interessiert auch nochmal, wie finde ich eigentlich einen passenden Pflegedienst für so eine ambulante psychiatrische Pflege? Mhm. Ich glaube, es gibt ja nicht viele, die das überhaupt anbieten. Mhm. Ihr seid nun recht groß, vielleicht magst du dazu nochmal was sagen.
Mhm. Der Bedarf an psychiatrischen Pflegeleistungen ist enorm. Ist wirklich enorm. Und insbesondere durch diese schwierige Zeit, in der wir jetzt aktuell sind, nimmt der Bedarf extrem zu. Das heißt, es gibt immer viel mehr Patientenbetroffene als Pflegedienste, die Leistung anbieten können. Deswegen gehen wir in der Regel auch so vor, dass wir ganz eng mit dem Arzt zusammenarbeiten und sagen, okay, wie stark ist jetzt diese Krise? Wie stark ist die Versorgungsnot? Um danach dann handeln zu können.
Das heißt, der Arzt sucht einen passenden Pflegedienst für mich oder muss ich das selber übernehmen?
In der Regel gibt es, je nachdem, wo ich wohne, wir sind in Niedersachsen zum Glück flächendeckend in der Versorgung, gibt es halt verschiedene Anbieter, die sowas durchführen können. Aber wenn man sich die Karte aufruft und sagt, es gibt in Niedersachsen zwischen 40 und 50 Dienste, die das anbieten können, dann kann man sich schnell vorstellen, dass das relativ dünn ist.
Ja.
Ich glaube, es gibt in Niedersachsen 1.100 ambulante Pflegedienste, 1.326 habe ich mal gelesen. Und wenn man das im Vergleich zu 50 psychiatrischen Diensten setzt, dann ja, merkt man, wie.
Vor allem, wenn es jetzt zunimmt, merkt ihr das jetzt, dass durch Corona da mehr Bedarf
absolut,
da ist?
Absolut, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Mhm. Die Menschen haben Angst, ne? Die haben Angst vor dem, was in der Zukunft passiert, vor Ungewissheit. Und das, was Corona natürlich auch mit sich bringt, ist Isolation, ne?
Ja, natürlich.
Ja, das heißt, die Menschen sind zu Hause. Ja. Und diejenigen, die schon krank sind und Ängste haben, bei denen nimmt das durch Isolation noch deutlich zu. Und uns wird jeden Tag vor Augen gehalten durch die Maske, wie schwierig die Situation ist.
Ja.
Und man kann an der einen oder anderen Stelle auch mal denken, huiuiui, schwierige Zeiten. Ja, auch
da,
egal wie optimistisch man ist, ab und zu hat man solche Gedanken und das ist bei Menschen, die erkrankt sind, viel, viel ausgeprägter.
Ja, die können das wahrscheinlich auch nicht mehr wegdrücken. Ne? So, das ist immer wieder präsent und löst dann wahrscheinlich auch noch mal mehr eine Angst aus. Mhm. Natürlich selbst erkrankt zu werden oder es weiterzutragen, man weiß es ja nicht.
Mhm.
Ja, wie ist das für euch, wenn ihr in die Häuslichkeit jetzt geht? Ist das noch so möglich oder musstet ihr das komplett einschränken?
Also, ich möchte es mal so sagen, dass ein guter Pflegedienst, somatischer Pflegedienst wie psychiatrischer Pflegedienst, ist für solch eine Situation ausgebildet. Das meine ich jetzt nur von der sachlichen Seite aus.
Mhm.
Wir haben, und Diana natürlich, wir haben Vorgaben in der Pflege. Und die Pflege sagt ganz ehrlich, ihr müsst Hygienerichtlinien einhalten. Das heißt, diese Situation, die im März eingetreten ist, war erstmal von viel Euphorie geprägt. Und wenn man es dann wieder zurücknimmt, wird man relativ schnell erkennen, ja, so wichtig ist es also, Hygiene einzuhalten. Und wenn man sich daran hält, und gerade das Robert-Koch-Institut gibt da ja viele Handlungsleitfäden aus und so weiter, dann wird man erkennen, ja, das ist übrigens auch eine gute Prävention gegen jedweden anderen Keim.
Ja, tatsächlich. Super. Denn der Einkaufswagen war schon immer eklig. Ne?
Der war schon immer eklig.
Ja.
Genau, richtig. Ja, ja, das
kann man
trifft,
gut vergleichen.
Das,
ja.
Das trifft es. Mhm. Und deswegen ist es so, dass wir sensibilisierter sind. Ohne Frage. Ne, das ist so. Das heißt, gerade auf diese Abstandsregeln, und das ist ja etwas, wo es viel, viel intensiver ist. Ne? Das heißt, alle unsere psychiatrischen Kräfte haben Desinfektionsmittel dabei. Wenn die Patienten sind darüber aufgeklärt, über die entsprechenden Regelungen bei dem Empfang, ja, haben wir Mundschutz auf. Wir erinnern den Patienten daran, nochmal durchzulüften und schauen, dass so wie wir jetzt hier sitzen, dass wir einen entsprechenden Abstand haben. und können dann die Versorgung durchführen und idealerweise die Versorgung auch durchführen, indem gelüftet ist, ja, oder zwischendurch mal einen Break macht, ne, und solcherlei Sachen. Dann funktioniert das ganz gut, denn die psychiatrische Pflege lebt ja davon, dass sie mit dem Geist agiert und der Stimme.
Ja, ich finde auch viel mit der Mimik, ne?
Also, ohne Frage.
Also ich muss ja auch mitbekommen, wie geht's meinem Gegenüber, und erkenne ich ja ganz viel in der Mimik. Ja, lacht er jetzt? Und oft durch die Masken ist das ja kaum noch erkennbar. Ja. Wie ist das für den, ich nenne ihn Erkrankten, wie nennt man ihn eigentlich?
Wir nennen Patient Betroffenen.
Tatsächlich, also Patient, tatsächlich, okay. Wie ist das für den Patienten? Muss der eine Maske tragen?
Nein. Also nochmal, wir arbeiten nach den Vorgaben, die es ja schon seit März gibt, und das heißt Abstand ist Abstand ist Abstand, ist Lüftung, Aerosole, das ist das große Thema.
Okay.
Desinfektion. Wir arbeiten über Kommunikation, wir arbeiten nicht an dem Menschen selber. Ne? Mhm. Das heißt, das Maximum, was es früher gab, war, dass wir dem Patienten die Hand gegeben haben. Mhm. Das war der einzige Kontakt. Das haben wir mittlerweile halt auch eingestellt. Und haben entsprechend Abstand zueinander. Dort, wo kein Abstand realisiert werden kann, werden wir den Patienten so nicht versorgen können. Das muss man tatsächlich auch sagen. Und wir sind da auch, ja, wie soll ich sagen, wir sind da auch rigoros dem Patienten gegenüber. Es gibt immer wieder Leugner dieser Situation. Konstruktivismus, kann ja jeder denken, wie er will.
Natürlich.
Aber wir sind dann halt nicht der Richtige. Ne, sondern der Mitarbeiterschutz steht da an erster Stelle.
Ja, finde ich vollkommen richtig.
Und dann gehen wir. Wenn das nicht möglich ist, dann können wir nicht versorgen. Es gibt eine Alternative, dass man eventuell dann mal nach draußen geht und so weiter. Aber letztendlich steht der Mitarbeiterschutz im Vordergrund.
Ja,
und das funktioniert auch.
Ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch für unsere Hörer nochmal wichtig zu hören, dass ihr trotzdem versorgt, dass ihr trotzdem da seid. Ja. Und gerade auch durch diese Corona-Maßnahmen und Folgeerkrankungen, die daraus resultieren, dort, ich sag mal, nicht aufgibt, sondern weitermacht.
Gerade jetzt sind wir gefragt.
Richtig, mehr denn je, das ist ganz gewiss. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für viele hier zu wissen an der Stelle, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, da auch an der richtigen Adresse sind, jemanden zu finden. Ich glaube, es ist keine einfache Zeit. Es wird uns auch noch ein bisschen begleiten, das Ganze. Aber trotzdem erstmal vielen Dank, dass ihr das überhaupt macht, dass es euch gibt an der Stelle, auch an deine Mitarbeiter. Großes Lob.
Die Mitarbeiter sind der Schlüssel, ja.
Ja, ganz, ganz großes Lob hier nochmal. Was wünschst du dir denn persönlich, um das jetzt nochmal abschließend zusammenzufassen? Was wünschst du dir für die kommende Zeit in Bezug auf die ambulante psychiatrische Pflege oder auch an sich generell Pflege? Hast du Verbesserungsvorschläge?
Mein Verbesserungsvorschlag, dass man manchmal vielleicht ein bisschen den Kopf einschalten darf und intelligenter an Situationen rangeht. Wir sind, ist extrem bürokratisch. Alles, was wir in der Pflege haben, ist extrem bürokratisch. Und da meine ich nicht irgendwelche Plattitüden mit, sondern als ganz konkretes Beispiel. Zwei Beispiele möchte ich sagen. Das erste Beispiel ist, wir in der ambulanten psychiatrischen Versorgung vermeiden Krankenhausaufenthalte. Ja, das heißt, wir schauen, dass das Budget der Krankenhauseinweisung gering gehalten wird, sind aber im Kostentopf der ambulanten Versorgung. Und es gibt da keine Übereinkunft. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit zu gucken, das liegt an den Strukturen der Krankenkassen, gibt es da tatsächlich ein Einsparungspotenzial. Ja, das ist einfach eine Sache, wo ich sagen würde, dann würde ich doch sofort mal schauen.
Das kann man gar nicht auswerten.
Ja, das kann man nicht auswerten. Mhm. Und es ist unterm Strich deutlich günstiger, ambulant psychiatrisch zu versorgen. Und auch dankbarer dem Patienten gegenüber, als jeden ins Krankenhaus zu schicken.
Das ist ja eigentlich sehr schade, ne? Dass man da keinen Vergleich hat, gerade in so einer wichtigen Situation, wo wir über Kosten auch reden, was die Pflege angeht. Und die werden ja nicht gerade sinken in nächster Zeit.
Das ist ein riesen Einsparungspotenzial. Und das Zweite ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass die psychiatrische Versorgung in kleinen Teilen auch telefonisch durchgeführt werden kann über Videokonferenzen, wie das die Ärzte machen. Das ist im Augenblick nicht möglich. Und wir sprechen, und wir haben da auch einen Brandbrief verfasst, wir sprechen nicht von zusätzlichen Leistungen, sondern wir sprechen von Leistungen, die sind jetzt schon genehmigt. Und dass man in Fällen, wo sich jemand wirklich so, Cocooning nennt sich das, ne? Also einigelt und zurück besinnt und zu Hause erkrankt ist, dass wir die Möglichkeit bieten, ihn anzurufen und zu sagen, hey, schau mal, wie geht's, dass man so ein Ohr dran hat. Ja, und wenn man, egal welche, und da meine ich auch Populärliteratur, Fokus, Spiegel oder wie auch immer, da hört man immer wieder genau die Sachen, was jetzt im Augenblick passiert mit den Menschen, ja, mit Depressionsraten. Und da ist es sehr hilfreich, wenn wir dann diese persönliche Schwelle überspringen könnten, reingehen könnten über Videotelefonie, über Telefonversorgung. Und da weigern sich die Kassen vehement. Und ich habe da, das meine ich mit Intelligenz, da gibt es kein schlüssiges Argument, warum man es nicht machen sollte. Das Argument, was aktuell dort vorgeführt ist, ist einfach bürokratische Hemmnisse. Ambulante Pflege oder ambulante Versorgung impliziert immer, dass ich denjenigen anfassen könnte.
Ist ja ein ganz großes Thema und ich glaube, an der Stelle muss ich auch was tun. Ja. Gerade nicht nur wegen oder weil Corona jetzt mit uns lebt, sondern einfach auch in Zukunft. Das Digitale wird so vorangeschritten oder ist vorangeschritten. Und ich glaube, da ist nochmal ordentlicher Handlungsbedarf. Das sehe ich identisch wie du auch.
Absolut.
Da haben wir noch Ausbaufähigkeiten.
Ja, dann dürfen Sie mal jemanden fragen, wie dich und mich.
Ja, die schon digitalisiert haben. Ja. Und die wissen einfach, was das für ein großes Ding ist. Also ich betrachte es wirklich mal so, was es für ein Aufwand dahinter steckt, aber auch was es für eine Erleichterung bringt letztendlich.
Mehrwert. Ja, und Kostenersparnis.
Das noch dazu, genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Kai, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dass du uns begleitest auf diesem Weg und ich wünsche dir und deinen Mitarbeitern, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr die Zeit gut übersteht und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank nochmal. Danke, danke, danke.
Wir sind der Reha-Pflegedienst. Wir gehen gemeinsam die Wege und die sind nicht immer leicht. Ein Leben lang für die Pflege ist das, was uns vereint. Wir sind für dich da, wenn du uns brauchst, wenn du fällst und nicht weiter weißt. Und wir helfen dir wieder auf und wir sind stolz darauf. Wir kümmern uns um dich. Sag dir auch wieso, denn all diese Menschen machen uns immer froh.